der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Guten Abend zum Radio BH1 Stadtgespräch. Die gute Nachricht zunächst. Früher war alles nicht besser. Es war anstrengender, in gewisser Weise mathematischer. Und ich beziehe mich jetzt auf das, was Sie alle, was wir alle mindestens einmal am Tag machen. Auf den Klogang. Was es damit auf sich hat, wird das einzig Humorvolle heute sein, das kann ich Ihnen versprechen, aber nicht das einzige Thema. Und damit seien Sie mir herzlich willkommen zu einem besonders kontroversen, sehr nachdenklichen Radio BH1 Stadtgespräch mit meinem lieben Kollegen
Steve Schulz.
Und mein Name ist Uwe Schneider. Ihnen einen guten Abend.
Hallo Sie da draußen. Danke fürs Einschalten. Ihr Radio BH1 Team.
Meine
Guten Abend, hier ist das Radio BH1 Stadtgespräch. Mit mir, mein lieber Kollege Steve Schulz im Studio. Ich bin Uwe Schneider. Was uns alle eint, ist, neben vielen anderen Dingen, ein täglicher Besuch auf dem stillen Örtchen. Jetzt haben Forscher herausgefunden, früher war das anders als heute. Weißt du auch warum?
Überhaupt keine Ahnung.
Ich kann es dir sagen. Früher begab man sich aufs stille Örtchen und wenn einem langweilig war, las man eine Zeitung und erzählte die Fliesen. Das war doch immer das große, oh, wir haben 84 Fliesen hier, da. Aha. Heute gehen 41% der Menschen aufs Klo und nehmen ihr Telefon mit. Handys. Swipe and wipe sozusagen. Damit ihr nicht langweilig wird. Das ist jetzt wissenschaftlich erwiesen. Also fast die Hälfte der Menschen nehmen ein Handy mit, nehmen es besonders mit, damit es ihnen nicht so langweilig wird zwischendurch.
Und zu welcher Hälfte gehörst du denn?
Ganz ehrlich? Mhm. Meistenteils zu der, die kein Handy dabei hat. Ich habe es aber neulich mal erlebt in einem öffentlichen, man sagt so schön, Bedürfnisanstalt, dass jemand neben mir stand. Ich hasse diese Standdinge, aber es war nichts anderes frei auf der Autobahn. Und telefonierte bzw. guckte in sein Handy. Also freihändig pieseln quasi.
Mhm. Naja, wer es kann.
Wer es kann, natürlich. Wer lange hat, lässt lange hängen und wer pieseln kann, kann telefonieren. Ist so. So, aber jetzt kommen wir zu einem wirklich wichtigen Ding. Wir sind in Potsdam zu Hause, senden für Berlin, senden für Brandenburg und den ganzen Rest der Welt, wenn Sie das möchten. Und wir können Ihnen sagen, es gibt Neues aus. Nicht Schönes aus Potsdam. Es macht wieder eine kleine Institution die Grätsche.
Ja, nachdem jetzt eigentlich man gehofft hatte, dass das Schlimmste vorüber war, es waren ja, wir reden hier von Galeria Kaufhof, ja. Karstadt, dem Warenhaus in der Brandenburger Straße.
Tempel, kann man sagen.
Tempel, ja. 2020 war die erste Insolvenz, da hat das Haus hier überlebt. 2022 war die zweite. Und jetzt hat es wahrscheinlich dann die Filiale in Potsdam doch erwischt, nachdem es jetzt von den 92 Filialen jetzt 16 nochmal schließen müssen. Und unter anderem ist eben auch die Filiale in Potsdam darunter.
Weil es den ehemaligen Investor Bensko erwischt hat.
Ja, weil es den ehemaligen Investor Bensko erwischt hat, aber auch, weil die Verhandlungen bezüglich der geringeren Miete gescheitert sind, die der Insolvenzverwalter hat durchboxen wollen, hier was die Filiale in Potsdam anbelangt.
Man hat ja gehört, dass der gute Herr Bensko noch sein Vermögen an seine Mutter ein bisschen weitergetragen hat, weil die ganze Firma ja wohl pleite ist.
Ja.
Also ob das so ist, ist das legitim? Ich weiß nicht. Ist schade für die Menschen, die da arbeiten, die da gerne einkaufen, denn die Stadt tut ja vieles, dass die Menschen bei Amazon einkaufen wollen. Jetzt müssen sie es ja demnächst auch.
Die Innenstadt hat natürlich auch noch mehr zu bieten als Karstadt oder die Galeria. Ne?
Wenn man Karstadt einen Parkplatz
ja
bekommt.
So, wenn man, ja gut, das ist jetzt auch noch ein Thema. Die Innenstadt hat, wie gesagt, viel zu bieten, aber es ist jetzt die Frage, ob der Oberbürgermeister, der sich ja für den Erhalt von Karstadt Galeria vehement einsetzt, der wollte ja auch ursprünglich so einen Bürgerservice unten noch installieren und so weiter, ob das überhaupt erfolgversprechend ist. Ich glaube es nicht. Aber es gibt einige Stadtverordnete, die schon sagen, es darf natürlich nicht leer stehen. Und es gibt so einige Konzepte, die da schon in die Richtung gehen. Manche reden von einem Museum, von einer Bibliothek, von einem Coworking Space oder Freizeit für Jugendliche, irgendwelche Angebote und, und. Also man versucht jetzt schon, irgendwelche Konzepte zu entwickeln, damit da kein Leerstand entwickelt.
Wäre auch ein schönes Funkhaus, angemessen für uns im Grunde. Aber es ist schön, dass der Oberbürgermeister, wir nennen ihn hier liebevoll,
Fettnäpfchen, Mike.
Das hast du gesagt. dass er sich da einsetzt, das ist ja schön. Das sollte er auch tun als oberster Verwaltungschef, dass da eine Institution, eine Attraktion der Innenstadt auf jeden Fall nicht verloren geht.
Ja.
Aber da sind wahrscheinlich seine Mächte dann doch begrenzt. Aber trotz all dem müssen wir gleich nochmal bei unserem Oberbürgermeister bleiben. Aber dazu gönnen wir uns noch ein bisschen Musik zum Aushalten quasi. Musik mit Kopfwackelgarantie, denn gleich werden Sie mit dem Kopf schütteln. Hier ist Radio BH1. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
BH1.
Meine Hitsgarantie.
Willkommen zurück zum Radio BH1 Stadtgespräch. Mit mir im Studio ist Steve Schulz. Mein Name ist Uwe Schneider und wir reden über Mike Schubert, unseren Oberbürgermeister, den wir alle lieben, den wir schätzen, aber eben nicht alle wirklich schätzen, sondern alle, es gibt viele Menschen, die haben da eigentlich einen kleinen Rochus auf ihn. Deswegen haben wir ihn ja auch schon mal Fettnäpfchen-Mike getauft, liebevoll natürlich. Und es liegt daran, dass er offensichtlich von einem in den anderen Fettnapf ganz gern mal reinsteigt. Warum macht er das und was ist jetzt der Letzte?
Ich muss dich so ein bisschen korrigieren. Ich glaube, wir lieben ihn nicht alle. Es mögen ihn sicherlich ein paar, aber die meisten Menschen, mit denen ich geredet habe, die mit ihm eng zusammenarbeiten, die können ihn leider gar nicht leiden. Das muss ich auch nochmal voranschieben. Aber nichtsdestotrotz, er ist mal jetzt wieder in ein Fettnäpfchen getreten, kann man jetzt nicht sagen, denn es ist jetzt erstmal wirklich aufgemacht worden. Es ging ja um diese Ticketaffäre. Er hat ja sich für mehrere tausend Euro einladen lassen als VIP, als Very Important Person bei Sportveranstaltungen von unterschiedlichen Vereinen und hat seine Ehefrau mitgenommen und hat gesagt, er war primär aus repräsentativen Zwecken da und so weiter. Seine Frau hat aber natürlich keine repräsentative Aufgabe und von daher ist bisher immer die Frage der Korruption bzw. Vorteilannahme im Raum gestanden und da hat die Staatsanwaltschaft Neuruppin jetzt untersucht, ob es da einen Anfangsverdacht gibt und siehe da, sie hat ihn jetzt bestätigt. Das heißt also, jetzt wird das Verfahren aufgenommen und wird untersucht, inwiefern dieser Vorwurf der Vorteilnahme oder Bestechlichkeit, Korruption, wie auch immer, Bestand hat.
Also VIP-Tickets sind ja etwas Besonderes. Die kosten ja schon mal deutlich mehr als normale Tickets, denn da ist ja im Regelfall der beste Platz beinhaltet. Normalerweise Kost und Logis, wie man so schön sagt.
Genau.
Und wenn jeder Müllmann, jeder Beamte, wenn man ihm eine gute Tat zu Weihnachten zukommen lassen will, ich glaube, alles über 8 Euro muss er anmelden, sonst wird es gegen die sogenannten Compliance-Regeln verstoßen, dann würde das natürlich weit über diese Dinge hinausstoßen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der oberste Verwaltungschef der Stadt, dass der das nicht weiß. Oder nimmt er das billig in den Kauf, weil er sagt, ach, ich bin ja Bürgermeister, das wird schon funktionieren?
Naja, ich glaube, es sind da so ein bisschen zwei Sachen. Ich glaube, er hat so eine gewisse Mentalität, so von wegen, ich setze mich einfach mal über alles hinweg. Für mich gelten die Regeln nicht so wirklich wie für alle anderen Sterblichen. Ich glaube, er nimmt sich da so ein bisschen raus und er beruft sich ja auch auf eine Sonderregelung, die es gäbe bezüglich dieser Annahmen von VIP-Tickets oder ähnlichem. Wobei es dann aber, das ist so eine Regelung, die sein Vorgänger noch beschlossen hat, da heißt es dann auch, dass das Mitnehmen von Familienangehörigen oder Ehegatten oder so nicht gewollt ist beziehungsweise nicht empfohlen wird. Und darauf beruht er sich. Ja? Und er sagt noch, er sei nicht korrupt und für ihn gelte noch die Unschuldsvermutung, solange es nicht bewiesen ist.
Na gut, das ist jetzt nicht Korruption im klassischen Sinne, aber es ist eine Vorteilsnahme logischerweise. Und ob das jetzt, wenn er sagt, die Unschuldsvermutung, natürlich ist die klar, gilt sie, aber er hält sich ja selber auch nicht so unbedingt an die Unschuldsvermutung.
Ganz im Gegenteil. Er ist derjenige, der ganz oft mit Fingern auf andere zeigt. Das hatten wir selber am eigenen Leib erfahren dürfen, als hier in unserer nächsten Nähe das sogenannte Treffen von Potsdam stattgefunden hat, das ja sehr stark diffamiert und zerrissen wurde und als Brutstätte des Rechtsradikalismus fast schon diffamiert wurde. Und wir,
was sich zwischendurch übrigens alles als nicht vorhanden herausgestellt hat, gerichtsbewiesen, ne? Das muss man dazu sagen.
Ganz genau. Das Problem nur aufgrund der Nachbarschaft hatte Herr Schubert ja es für nötig erachtet, unterschiedliche Vereine vor einer Zusammenarbeit mit uns zu warnen.
Wie er selbst sagt, nicht darauf hinzuweisen, dass es hier personelle Veränderungen gegeben hätte von Menschen, die gegebenenfalls in irgendeiner politischen Richtung arbeiten würden.
Genau.
Was übrigens nicht stimmt. Aber
was nicht stimmt. Aber er hat auch nicht mit uns darüber gesprochen oder mit den Betroffenen darüber gesprochen, sondern er hat falsche Zeitungsartikel für seine Meinungsbildung genutzt und dann eben versucht, andere zu diffamieren und denen einen wesentlichen Nachteil zu bescheren. Und jetzt stellt er sich hin, wirft die Arme hoch und sagt, ich bin ja aber unschuldig, ich bin doch aber Opfer und nicht Täter. Also das mag man ihm jetzt nicht wirklich glauben.
Er sprach ja auch, sobald ich mich dann recht erinnere, auch dann war er der Erste, der von ethnischer Säuberung sprach, die hier angeblich in der Nachbarschaft besprochen und beschlossen worden sein sollen.
Genau, er ist derjenige, der diese Vokabel bzw. diese Begrifflichkeit wieder ins Leben gerufen hat bzw. hier in diesen Zusammenhang gebracht hatte und hat auch wiederum den falschen Begriff der Deportation, die wir da mit reingebracht, den ja auch das Investigativ-Journalistenteam von Korrektiv mit in diesem Zusammenhang
auch wieder alles, aber auch wieder zurücknehmen musste. Gerichtsbewiesen musste, dass alles zurückgenommen wird. All die Vorwürfe, die hochgehoben wurden und die quasi unkommentiert von allen Medien übernommen wurden, fanden ja so nicht statt tatsächlich.
Das stimmt. Das ist aber das Besondere daran, ist ja, dass diejenigen, die dann auf diesen Zug aufgesprungen sind und die gleichen Vokabeln benutzt haben, beziehungsweise Begrifflichkeiten, die entschuldigen sich nicht.
Entschuldigen ist eine Tugend, die es wahrscheinlich jetzt nicht mehr gibt. Und es ist ja ganz sonderbar. Normalerweise müssen sich ja die obersten Verwaltungsbehörden eigentlich immer eine politische Neutralität halten. Das haben wir bei unserem Bundespräsidenten erlebt, der ja auch ganz offen gegen Spaziergänger demonstriert oder sich geäußert hat. Wir haben das auch jetzt bei unserem Oberbürgermeister mitbekommen, der sich ja ganz klar gegen rechts, also gegen eine politisch ihm andere Linie, denn er ist ja offiziell links als SPD-Mitglied, gestellt hat, was eigentlich auch nicht sein sollte. Insofern misst er tatsächlich mit zweierlei Maß, unser OB.
Definitiv, mit zweierlei Maß. Und wir hatten ihn ja auch mal schon dahingehend angesprochen, wie er die linksradikalen Entwicklungen sieht und wie er mit den linksradikalen Bedrohungen in der Gesellschaft umgeht. Da hatten wir gerade über die ehemalige RAF-Terroristin gesprochen und da ging es auch um die Demonstration, sich mit ihr zu solidarisieren, mit einer Frau, die ein Waffenarsenal zu Hause hat und des Mordes bezichtigt wurde. Dazu hatte er sich dann sehr ausweichend geäußert und nicht so wirklich Position bezogen.
Wir haben ja noch weitere Nachfragen, die wir dann demnächst auch nochmal hier in der Sendung erörtern werden. Aber wie man aus Linksradikalität Rechtsradikalität macht oder auch aus religiöser Radikalität plötzlich Rechtsradikalität macht, da gibt es ein sehr interessantes, eigentlich ein erschreckendes Beispiel vom vergangenen Wochenende und dazu kommen wir gleich hier im Radio BH1 Stadtgespräch.
Wir sind BH1.
Meine Hitgarantie BH1.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer oder wo auch immer Sie sich in welchem Geschlecht zu Hause fühlen, herzlich willkommen. Hier ist das Radio BH1 Stadtgespräch. Halten Sie jetzt mal, am besten wenn Sie im Auto fahren, kurz an, weil Sie werden es nicht glauben, was Sie gleich hören. Denn es ist in den großen Medien kaum beachtet worden. Aber das ist tatsächlich am vergangenen Wochenende in Hamburg passiert.
Ich sage es hier nochmal. Die gesamte Welt hört, Deutschland, Politik und Medien, ihr alle solltet euch wohlbedacht positionieren gegenüber den Muslimen, gegenüber dem Islam und gegenüber Allah. Denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werdet ihr für das, was eure Hände vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen.
Sie glauben das nicht, das ist tatsächlich am letzten Samstag gewesen, am 27.04. in Hamburg. Umsäumt von 12 bis 1500 jungen Männern, es waren auch ein paar Frauen, die dabei waren, aber die mussten sich ein paar hundert Meter woanders aufhalten, die haben den Kalifatstaat Deutschland gefordert. Das Interessante daran ist, und das werden Sie jetzt auch kaum glauben, wenn man sich daran erinnert, vor ein paar Monaten wollten ein paar Rentner, ich glaube 200 insgesamt, mit Krückstöcken und einem alten Luftgewehr oder vielleicht einer alten Schrotflinte, ich weiß es nicht, angeblich Deutschland stürzen. Und der Verfassungsschutz hyperventiliert seitdem. Und hier passiert gar nichts. Oder?
Ja, es ist erschreckend, dass die Medien das nur so am Rande begleiten, dieses Thema. Denn das ist ja ein ganz klarer Aufruf gewesen gegen unsere Verfassung beziehungsweise eine Drohung, unseren Staat zu stürzen. Du hattest es jetzt noch nicht so ganz ausformuliert, aber die Demonstranten haben ja eine klare Position bezogen und nicht nur, dass man sich da Gedanken drüber machen soll, wie man sich positioniert, sondern sie wollen ja den Kalifat einrichten. Das heißt also, die islamische Ideologie als richtungsweisend für die deutsche Regierung installieren. Und das ist sicherlich eine Sache, die hat mit unserer Verfassung nichts zu tun. Und erschreckend ist da natürlich, wie gesagt, das Verhalten der Medien und aber auch Verfassungsschutz und anderen. Also wenn man sich diese ganzen Reaktionen anschaut, die wegen eines angeblichen Geheimtreffens in Potsdam stattgefunden haben, was das für ein Aufruhr durch die Medien und durch die Bevölkerung erzeugt hat und sich das jetzt anschaut, da muss man sich fragen, wirklich, da kommen wir wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, dieses zweierlei Maßmessen. Wie positioniert man sich hier und was sind jetzt hier wirklich die angemessenen Reaktionen?
Zunächst war ja keine Reaktion in den Medien, aber dann kam am Sonntag diese Nachrichtensendung. Hören Sie sich mal diese 20 Sekunden an vom ZDF.
In Hamburg haben die Bundestagsfraktionen härtere Maßnahmen gefordert. Innenministerin Faeser sprach sich für unverzügliches, hartes Handeln aus. Am Wochenende hatten rund 1000 Menschen die Einführung eines Kalifats in Deutschland gefordert und die Politik als islamfeindlich kritisiert. Die Organisatoren stehen einer vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremistischen Gruppe nahe.
Also da wird aus einer islamistischen Kundgebung der Zusammenhang zu einer rechtsextremen Gruppe hergestellt. Da muss man erstmal drauf kommen.
Merkwürdig, ne? Aber das ist natürlich so ein Bild in den Medien momentan. Alles das, was gegen eine gewisse Ideologie spricht, ist erst einmal irgendwo in der rechtsradikalen Ecke. Und wenn man jetzt auch noch diese Bedrohung aus dieser sehr konservativ-islamistischen Ecke sieht, dann wird das alles gemeinsam in die rechtsradikale Ecke verschoben. Und das ist natürlich eine Sache, die völlig zusammenhangslos ist, die in keinster Weise miteinander, die eigentlich völlig divergent ist, völlig unterschiedliche Positionen sind. Dass aber das auf der Tagesschau-Ebene in eine Ecke gestellt wird, ist also fachlich ein Witz.
Wenn Sie glauben, Beispiele von zweierlei Maß gäbe es nur diese beiden, mitnichten. Wir sind gleich wieder da mit einer weiteren interessanten, kopfschüttelnden Anekdote, die in den letzten Tagen passiert ist und die Sie vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen haben. Gleich mehr dazu hier im Radio BH1 Stadtgespräch.
Radio BH1, meine Hitgarantie.
Im heutigen Radio BH in Stadtgespräch geht es irgendwie um Dinge, die man unterschiedlich betrachtet, obwohl sie mehr oder weniger einheitlich zu sehen sind. Sogenannte zweierlei Maßmessungen. Haben wir jetzt ein paar Beispiele gehabt? Ein anderes Beispiel ist vielleicht ein bisschen an Ihnen vorbeigegangen, wenn man Sie nicht direkt darauf anspricht. Vor 2-3 Wochen hatten wir das Freiklagen durch Multipolar, das ist so ein Recherchemagazin, Redaktion, die von der Bundesregierung herausgeklagt haben, aus dem Gesundheitsministerium Akten aus den Jahren 20 bis 21 zum Umgang mit bestimmten Pandemiemaßnahmen. Und niemand hat sich großartig in den breiten Medien darum gekümmert, dass zum Beispiel Lockdowns nicht hätten sein sollen, sagten die Experten. Man mit einer höheren Kindersterblichkeit rechnet, dass bestimmte Impfstoffe, zum Beispiel AstraZeneca, nicht besonders gute Testergebnisse hat und. Niemand hat darüber in den großen Medien berichtet. Kleinere alternative Medien haben darüber berichtet, das Ausland hat lustigerweise darüber berichtet, wir aber nicht. Zweierlei Maß. Warum?
Das ist eine gute Frage und so richtig beantworten kann ich sie denn nicht. Wir können das nur konstatieren, dass es so ist und dass die, wie sie immer so schön heißen, die öffentlich-rechtlichen oder wie sie von anderen genannt werden, Mainstream-Medien, diese Themen eben nicht aufgreifen, weil sie unpopulär sind, weil sie unbequem sind, vor allen Dingen für die Regierenden oder aber die damals regiert haben.
Weil sie auch der falschen Seite, was auch immer die falsche Seite ist, vielleicht gefährliche Argumente liefern können. Und jetzt kommen wir zum neuesten, aktuellsten Fall. Also aktuell ist der gar nicht. Wir haben ja das Wirtschaftsministerium, da gab es den Cicero, der die Unterlagen herausgeklagt haben und festgestellt haben, dass es wohl andere Empfehlungen der Experten gab, als das, was Robert Habeck in die Öffentlichkeit sagt. Das wird jetzt wieder diskutiert. Ja, es ging ja um die Laufzeitverlängerung und. Sinngemäß mussten die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, weil sie nicht sicher genug sind und viel zu teuer wären und man bräuchte sie auch gar nicht. Fakt ist, die Experten haben das ganze Gegenteil gesagt. Und nach ersten Rückfragen im Ministerium hieß es, ja, das ist von Mitarbeitern versaubeutelt worden, beziehungsweise bei Herrn Greichen, dem ehemaligen Staatssekretär, irgendwie hängen geblieben.
Genau, da hat man jetzt einen Kopf gefunden, der dafür schuldig gewesen sein soll, den man ja schon längst des Amtes enthoben hat. Also von daher hat man jetzt jemanden identifiziert oder dafür verantwortlich gemacht, der gar nicht mehr in irgendeiner Art und Weise verantwortlich zu machen ist.
Der jetzt bei den Firmen arbeitet, denen er offensichtlich vorher auch schon viele Gefallen getan hat, als er noch Staatssekretär war. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt der letzte aktuelle Fall. Da gibt es Maximilian Krah, das ist der Europaabgeordnete Listenplatz 1 der AfD. Den kann man mögen oder nicht mögen, keine Frage. Der hat einen Mitarbeiter, offensichtlich asiatischer Abstammung. Und der wurde jetzt vorgeworfen, der würde für die chinesische Regierung arbeiten. So, das hat jetzt zu einem sogenannten Skandal geführt. Man wollte jetzt, dass der Krah sofort zurücktritt. Ja, kann ich verstehen. Und dass der Kollege auch entlassen wird. Was ist der neueste Stand?
Ja, der neueste Stand ist der, dass da für den Herrn Krah wohl wirklich einer gearbeitet haben soll, der für den chinesischen Geheimdienst in irgendeiner Art und Weise tätig gewesen sein soll. Das Besondere dabei ist aber, er hat auch für den Verfassungsschutz gearbeitet.
Also ein Doppelagent.
Er war ein Doppelagent, genau. Er hatte sich angeboten, als Mitarbeiter für den Verfassungsschutz auf der Bundesnachrichtendienst hat ihn dann an den sächsischen Verfassungsschutz verwiesen. Dort war er dann lange tätig. Und dann hatte man ihn beobachtet und wohl irgendwann mal gesagt, Mensch, wir glauben, dass er nicht nur für uns, sondern wir vermuten, dass er auch für die Chinesen arbeitet, also in einer Doppelfunktion hier tätig ist. Und deswegen distanzieren wir uns weiterhin von ihm. Und er war dann eben nicht mehr für den Verfassungsschutz tätig.
Und dann kommt niemand auf die Idee, vielleicht mal aktuelle Politiker, für die er dann gerade im Dienst steht, irgendwie zu informieren und zu warnen. Geht ja letztendlich ums Land.
Ja, aber genau das ist ja der Vorwurf beziehungsweise das Lächerliche. Man hat wahrscheinlich Herrn Krahl hier in ein offenes Messer laufen lassen, statt ihn, wie du sagst, ihn zu informieren und sagen, der Mann ist hier unter Beobachtung, der hat zwar schon mal hier für den Verfassungsschutz in Sachsen gearbeitet, aber wir haben auch die Vermutung, dass er noch für den chinesischen Geheimdienst arbeitet. Von daher vorsichtig mit der Einstellung, mit der Personalie, mit dem Zugang zu Informationen etc. Das ist alles nicht erfolgt. Stattdessen macht man jetzt ein Wahlkampfthema draus und unterstellt jetzt dem Politiker die Zusammenarbeit, die bewusste Zusammenarbeit mit dem chinesischen Geheimdienst und des Vaterlandsverrats. Und das ist natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wenn man bedenkt, für wen der Mitarbeiter wirklich mal gearbeitet hat.
Vielleicht sogar Herrn Krah selber ausspioniert hat, wer weiß das. Ich kenne jetzt die zeitlichen Zusammenhänge nicht. Aber
das kann auch sein.
Da kann man jetzt vermuten, wie man möchte, aber trotzdem, es wird, und da sind wir wieder bei der Unschuldsvermutung, Es wird erstmal vorverurteilt, bevor man abwartet.
Ja, vor allen Dingen werden erst einmal Informationen in den Raum gestellt, die nicht das Gesamtbild darstellen. Und das ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, wenn man nur so einzelne Puzzleteile den Menschen präsentiert, um daraus eine gewisse Information oder Wahrheit abzuleiten und in Wirklichkeit dann ganz wesentliche Dinge dabei auslässt.
Man hat den Eindruck, die Welt ist verrückt geworden und wir sind alle mittendrin. Aber es könnte auch schlimmer sein. So, ein bisschen Lächeln hilft immer zum Abend. Das war eine sehr anstrengende, sehr ernste Sendung. Aber die Zeiten sind ja so, dass man drüber nachdenken muss. Und wir denken jetzt drüber nach, was wir nächsten Mittwoch für Themen haben. Aber das Schöne ist, es kommen jeden Tag neue. Und Mittwoch sind wir ab 18 Uhr wieder da. Und dann gibt es das neue Stadtgespräch mit
Steve Schulz
und Uwe Schneider. Ihnen einen zauberhaften Abend.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine